Der letzte Monat des Jahres ist angebrochen und obwohl der Dezember für viele Menschen viel Vorfreude und Budenzauber und Naschwerk mit sich bringt, ist das Wetter doch oft ziemlich ungemütlich. Meist grau, leichter Nieselregen und ihr kennt es sicher auch, es wird gefühlt oft nicht mal richtig hell. Da will man sich am liebsten den ganzen Tag zu Hause einkuscheln bei Kerzenlicht und alle Lampen auslassen. Apropos Lampen, wie sieht es an solchen grauen Tagen eigentlich mit der Stromproduktion aus? Die Bundesrepublik setzt auf Erneuerbare. Aber was ist, wenn die Wetterbedingungen den erneuerbaren Energien nicht in die Karten spielen? Dunkelflaute nennt man das und das ist unser Thema heute. Ihr hört den Klimapodcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebetjew. Hi.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie für zu Hause und unterwegs.
Die Bundesregierung macht Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Im ersten Halbjahr 2024 kamen dem Statistischen Bundesamt zufolge 61,5% des hierzulande erzeugten Stroms aus Wind, Solar, Wasserkraft und Biomasse. Im Sommer funktioniert das super, doch was passiert, wenn Windräder nicht genügend Wind und Solarpanels nicht genug Sonne bekommen, um ausreichend oder sogar überhaupt Strom zu produzieren? Über die sogenannte Dunkelflaute spreche ich jetzt mit Professor Dr. Bruno Burger. Er ist Elektroingenieur am Fraunhofer Institut für solare Energiesysteme. Außerdem hat er mit der Online-Plattform Energy Charts ein Medium erstellt, das Auskunft über den aktuellen Zustand der Energieversorgung in Deutschland gibt. Und an seiner Seite ist sein Kollege Leonhard Probst. Auch er ist Wissenschaftler am Fraunhofer Institut für solare Energiesysteme. Er hat die Dunkelflaute im November dieses Jahres genauer analysiert. Hallo Herr Burger, hallo Herr Probst, schön, dass Sie da sind.
Ja, guten Tag, schön hier zu sein.
Guten Tag.
Dunkelflaute, das ist ja ein Kofferwort, also es setzt sich zusammen aus Dunkelheit und Windflaute. Ab wann spricht man denn eigentlich davon? Wie definieren Sie Dunkelflaute?
Genau, es gibt keine exakte Definition einer Dunkelflaute. Prinzipiell spricht man von einer Dunkelflaute, wenn es eine längere Periode gibt, in der der Strombedarf nicht zum großen Teil aus den variablen erneuerbaren Energien, das heißt Sonne und Wind, gedeckt werden kann. So eine einfache Faustregel ist, wenn die Erzeugung unter 20% im Tagesdurchschnitt von Solar und Wind liegt. Und das Kritische sind, wenn das über längere Perioden anhält und wir keine Kurzzeitspeicher mehr haben, um das abzupuffern. Kurzzeitspeicher sind beispielsweise bereits vorhandene Pumpspeicherkraftwerke und zukünftig dann mehr und mehr Batteriespeichersysteme.
Jetzt gab es ja Anfang November eine Dunkelflaute. Sie haben diese am 6. und 7. November genauer analysiert und sich angeguckt. Erstmal ganz kurz, wie machen Sie das? Wie gehen Sie da vor?
Also wir haben bei den Energy Charts natürlich einen riesen Datenpool. Also wir versuchen für die Energy Charts Daten mit Themenbezug zur Energiewende zu sammeln und möglichst vielen interessierten Personen frei öffentlich zugänglich zu machen. Also wer da Interesse hat, gern einfach mal auf energycharts.info schauen. Und wir haben aber im Hintergrund natürlich auch noch viel mehr Daten, die wir gar nicht online stellen oder online stellen können, weil die viel zu kompliziert im Detail wären. Das sind zum einen natürlich die Produktions- und Wetterdaten, aber zum anderen auch alle Daten zum Strommarkt. Das heißt, die Hintergrunddaten zur Zusammensetzung, also wie es zum endgültigen Strompreis kommt, aber auch Prognosen für den Strompreis und so weiter. Und dann kann man natürlich da schon sehr gut sehen, was im Hintergrund passiert ist, damit der Markt mit der Dunkelflaute umgehen konnte und was wir zukünftig eben daraus auch lernen können.
Und das heißt, wie sammeln Sie denn diese Daten? Wie messen Sie denn eine Dunkelflaute? Wie analysieren Sie das?
Genau, also wir messen nur sehr wenige Daten selber, sondern wir sind eher eine Art Datenaggregator. Also wir haben über 50 verschiedene Datenquellen, von denen wir kontinuierlich Daten abholen. Und dann bei uns führen wir diese Daten zusammen, machen natürlich eine Datenvalidierung und setzen die Daten dann wiederum miteinander in Kontext und machen daraus dann unsere Analysen.
Und können Sie ein bisschen was erzählen, was Sie über diesen Anfang November, 6., 7. November, was Sie darüber rausgefunden haben?
Also auffällig ist, dass es eine sehr kurze Dunkelflaute war. Also langfristig die kritischeren Fälle sind natürlich, wenn wir wirklich deutlich längere Perioden haben, also 2-3 Wochen. Am 6. 7. November gab es auffälligerweise eine Stunde, wo der Strompreis sehr, sehr hoch war, also 800 Euro die Megawattstunde an der Strombörse. Das entspricht 80 Cent die Kilowattstunde. Das ist natürlich deutlich mehr, was man als Endkunde jetzt normalerweise mit einem fixen Tarif bezahlt. Und das können wir natürlich mittelfristig über Kurzzeitspeicher abfangen, wenn es nur eine Stunde ist, wo es kritisch ist. Dunkelflauten insgesamt sind natürlich eine große Herausforderung für ein Stromsystem, das vor allem auf Solar- und Windenergie basiert. Und wir brauchen natürlich mittel- und langfristig genügend Reservekapazitäten, um auch in solchen Fällen ausreichend Strom produzieren zu können.
Sie haben es gerade gesagt, wenn so eine Mangelsituation entsteht, dass die Strompreise steigen, kann man denn irgendwie was darüber sagen, wie viel Strom an solchen Dunkelflautentagen insgesamt fehlt oder übers Jahr gesehen, wie oft wir das haben?
Also erstmal muss man ausführen, es hat kein Strom gefehlt, also Strom würde fehlen, wenn der Bedarf nicht mehr gedeckt werden kann. Da waren wir noch tatsächlich sehr, sehr weit von entfernt. Eigentlich ist es ein Zeichen, wenn hohe Preise ausreichen, um den Strombedarf zu decken, ist es ein Zeichen, dass der Markt erstmal funktioniert. Nichtsdestotrotz zeigt es natürlich auch, dass es in Zukunft eben kritisch werden könnte, wenn das eben nicht nur für eine Stunde auftritt, sondern deutlich länger eine große Knappheit besteht. Und da müssen wir natürlich jetzt anfangen, auch die entsprechenden Kapazitäten aufzubauen für die Bedarfsdeckung über längere Perioden, wenn wir Kurzzeitspeicher, das heißt Batterien und Pumpspeicher, nicht mehr einsetzen können.
Also wie würden Sie es dann ausdrücken, wenn Sie sagen, also Strom fehlt nicht, ist klar, habe ich verstanden, aber übers Jahr gesehen, wie sind die Entwicklungen, wie wirken sich Dunkelflauten aus, wie viel gibt es davon? Ich habe überhaupt keine Vorstellung.
Ja, prinzipiell ist im Hintergrund zu behalten, dass diese Perioden mit sehr geringer Erzeugung aus Wind und Sonne relativ selten auftreten. Also wir sprechen da von wenigen Wochen im Jahr. Und es ist häufig im Herbst- und Frühlingsmonaten, weil im Sommer wir mit der Photovoltaik eine deutlich konstantere Quelle haben. Also es gibt einfach dann keine Woche, wo wir quasi nur sehr wenig Erzeugung aus Photovoltaik haben. Und im Winter sieht das anders aus, weil der Wind eher in längeren Perioden auftritt. Das heißt, wir haben mal ein paar Wochen sehr viel Stromerzeugung aus Wind, aber dann auch mal wieder sehr wenig. Und das sind eben genau die kritischen Perioden. Im Hinterkopf muss man behalten, jetzt hinsichtlich der Klimawirkungen ist es erstmal relevant, dass wir die vorhandenen fossilen Kraftwerke möglichst wenig einsetzen. Und das erreichen wir eben sehr gut mit Sonne und Wind. Und solange wir noch einen kleinen Teil weiterhin aus fossilen Energien erzeugen, können wir diese fossilen Kraftwerke verwenden in den Zeiten, in denen wir wenig Erzeugung aus Sonne und Wind haben, also in den wenigen Wochen, wo wir auf Ersatzerzeugung angewiesen sind. Mittel- und langfristig brauchen wir dafür natürlich einen Ersatz in Form von Gaskraftwerken, die beispielsweise Wasserstoff oder andere Energieträger dann in Turbinen oder in Motoren verbrennen.
KritikerInnen kommen ja dann auch relativ schnell mit dem Begriff des Blackouts um die Ecke. Wie groß ist das Risiko, dass wir mal ohne Strom dastehen? Sie haben gesagt, Strom fehlt an sich nicht, aber genau, wie ist das?
Ja, also da ist vielleicht wichtig zu verstehen, wie der ganze Strommarkt abläuft. Und wir waren tatsächlich jetzt in der vergangenen Dunkelflaute noch in Schritt 1. Und Schritt 1 ist, es gibt eine Auktion, in dem die Kraftwerksbetreiber anbieten und alle Stromverbraucher quasi über die Versorger den Strom beziehen. Und es gab einfach schon eine Bedarfsdeckung in diesem allerersten Schritt. Was würde jetzt passieren, wenn in dieser Stromauktion, die immer einen Tag vor Lieferung stattfindet, quasi der Bedarf nicht gedeckt werden könnte? Da gibt es dann natürlich noch diverse Sicherungsmechanismen. Erstmal kommt danach dieser Auktion, die einen Tag vor Stromlieferung stattfindet, dann noch ein Intraday-Handel. Das heißt, auch während des Tages der Lieferung kann weiterhin gehandelt werden. Das heißt, es können beispielsweise Kraftwerke, die jetzt noch kein Gebot gefunden haben oder oder auch Import aus dem Ausland zusätzlich am Strommarkt nochmal aktiviert werden. Ich muss dazu sagen, so weit waren wir jetzt in der aktuellen Periode, 6. 7. November, noch gar nicht. Und wenn auch das scheitern würde, haben wir am Strommarkt dann noch die sogenannte Regelenergie, die den Ausgleich kurzfristig in Einklang hält. Und das sind die ganzen Marktmechanismen. Und außerhalb des Marktes halten wir tatsächlich genau für solche Fälle, dass der Strommarkt die Stromnachfrage nicht decken kann, sogenannte Reservekraftwerke vor. Das sind in der Größenordnung von etwa 8 Gigawatt. Also das ist ungefähr ein Zehntel des maximalen Stromverbrauchs, das wir quasi nochmal als Backup-Kraftwerke vorhalten, die eben eingesetzt werden könnten, wenn der Strombedarf über die Marktmechanismen nicht gedeckt werden könnte. Und mittel- und langfristig ist es natürlich so, dass wir fossile Erzeugung abschalten wollen, beispielsweise in Form von Kohleausstieg. Da müssen wir natürlich genug Ersatzkraftwerke, die eben nicht mehr auf fossile Brennstoffe setzen, aufbauen.
Können wir uns denn in dem Kontext auf uns selbst verlassen oder auf die Systeme, die wir haben? Weil ich habe jetzt nachgelesen, 2023, so schreibt es das Institut der Deutschen Wirtschaft, hat Deutschland mehr Strom importiert als exportiert. Das hat für viele Diskussionen gesorgt, habe ich gelesen. Unter anderem, weil eben im Ausland noch viele Atomkraftwerke in Betrieb sind. Gibt es da schon eine Prognose für dieses Jahr? Oder wie sehen Sie das? Wie schätzen Sie das ein?
Genau, also da würde ich so starten, dass wir erstmal sehr stark von Versorgungssicherheit und Stromhandel erstmal trennen müssen. Der erste Punkt, Versorgungssicherheit, also haben wir genug Erzeugungskapazitäten, wenn eben die Erzeugung aus Sonne und Wind ausfällt. Da ist wichtig zu verstehen, dass natürlich sinnvoll ist, dass wir hier zum größten Teil auch im eigenen Land genügend Erzeugungskapazitäten vorsehen. Nichtsdestotrotz ist es im europäischen Strommarkt auch so, dass das regulatorisch festgelegt ist, dass Im- und Exportkapazitäten auch zur Verfügung stehen. Also es kann jetzt niemand entscheiden, in ein Nachbarland im europäischen Stromverbund keinen Strom zu exportieren oder den Import zu stoppen. Nichtsdestotrotz können wir uns darauf natürlich nicht unbedingt verlassen, weil natürlich in den Nachbarländern ähnliche Probleme bestehen können, auch wenn es natürlich wetterbedingt auch immer einen Ausgleich gibt und die Dunkelflaute nicht über komplett Europa gleichzeitig auftritt. Das heißt, hierfür brauchen wir Erzeugungskapazitäten im eigenen Land, die wir aktuell auf jeden Fall noch haben. Aber wir müssen natürlich vorsichtig sein, nicht nur abzuschalten, sondern genug zuzuschalten. Und dann, was Sie angesprochen haben für die Stromimporte, dass ich komplett von diesem Thema zur Versorgungssicherheit trennen würde, ist, wie ist es für den Stromverbraucher am günstigsten, den Strom zu beziehen. Und da haben wir in Europa einen automatisch gekoppelten Strommarkt, der tatsächlich dazu führt, dass Strom in Europa immer dort produziert wird, wo es am günstigsten möglich ist. Das heißt, wenn wir beispielsweise auf Importe verzichten würden, würde das in jedem Fall bedeuten, dass der Strom, den wir in Deutschland verbrauchen, teurer werden würde. Und viele können sich gar nicht vorstellen, welch großes Erfolgsmodell Europa im Strombereich ist und wie gut vernetzt die Strommärkte innerhalb von Europas bereits sind. Und es ist auch so, dass niemand entscheidet, ob jetzt ein Land importiert oder exportiert, sondern es werden die Daten zu den ganzen Geboten europaweit gesammelt und dann über einen Computeralgorithmus erfolgt eine Optimierung, dass Strom eben dort produziert wird, wo es am kostengünstigsten ist.
Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
Euer Laptop läuft mit 100% Ökostrom, eure Heizung mit klimaneutraler Wärme, in der Garage lädt euer Auto und auf dem Dach erzeugt ihr euren eigenen Solarstrom. Klingt nach Zukunftsmusik, ist aber jetzt schon leicht zu haben. Bei Lichtblick bekommt ihr alles, was ihr für einen klimaneutralen Lebensstil braucht. Jetzt einfach wechseln zu Deutschlands größtem Ökostromanbieter. Sie haben gerade angesprochen, wir stehen ganz gut da. Können Sie mal vergleichen oder mir ein bisschen erklären, wie es bei anderen Ländern so läuft oder mit welchen Ländern wir konkurrieren oder wo wir sagen, wir sind da schon weiter vorne?
Genau, also es gibt natürlich Länder in Europa, die quasi diese Reservekapazitäten zum großen Teil schon haben, einfach weil sie natürlich geografisch dafür besser aufgestellt sind. Das sind vor allem die nordischen Länder und auch die Schweiz, die sehr große Speicherkapazitäten in Form von Speicherwasserkraftwerken bereits haben. Und durch die enge Vernetzung mit diesen Ländern kann auch Deutschland eben von diesen bereits vorhandenen Speicherkapazitäten profitieren. Zudem ist festzuhalten, dass wir eben nicht nur in Deutschland einen sehr starken Zubau an Solar- und Windkraft sehen, sondern wir sehen in vielen Nachbarländern einen sehr rasanten Aufbau von Photovoltaik, also beispielsweise in den Niederlanden oder auch in Polen oder Ungarn gibt es einen sehr, sehr rasanten Zubau von Photovoltaik. Aber wir sehen das Gleiche auch beispielsweise in Frankreich, die auch einen sehr starken Zubau an Photovoltaik haben. Und auch Windkraft wird teilweise stark zugebaut. Das spielt vor allem auch aktuell die Offshore-Windenergie eine große Rolle, wie beispielsweise in Frankreich, die auch jetzt vor gut einem Jahr ihren ersten Offshore-Windpark in Betrieb genommen haben und da auch große Pläne haben, das weiter auszubauen.
Herr Burger, wir lassen Sie hier komplett außen vor gerade. Das will ich natürlich gar nicht.
Der Leonhard, der weiß das alles so gut. Der kann, macht das schon gut. Ich könnte vielleicht noch ergänzen zu den Sachen, die wir gerade gesprochen haben. Also zum einen nochmal Zahlen. Wir haben in Deutschland eine gesicherte Kraftwerkskapazität ohne Solar und Wind, ohne die fluktuierenden Erzeuger von 100 Gigawatt. Und die Verbrauchsspitze, die wir haben, liegt ungefähr bei 75 Gigawatt. Das heißt, da sieht man schon, dass wir Reserven haben. Und zum Zweiten hatten Sie ja auch die Importe von Strom angesprochen. Und die Importe, die haben wir hauptsächlich im Sommer. Im Sommer ist der Strombedarf gering und auf der anderen Seite die Erzeugung aus erneuerbaren Energien groß, aber auch die Erzeugung aus zum Beispiel französischer Kernkraft ist groß, weil der Verbrauch eben viel kleiner ist. Und deshalb kommt es hauptsächlich im Sommer zu Importen, weil der Strompreis eben europäisch gesehen sehr niedrig ist und dadurch unsere fossilen Kraftwerke keine Chance haben am Strommarkt. Im Winter dreht sich das Ganze dann um. Im Winter ist gerade in Frankreich der Stromverbrauch doppelt bis manchmal in den Peak sogar dreimal so groß wie im Sommer. Dort sind dann die französischen Kernkraftwerke an ihrer Grenze und können, wenn es jetzt richtig kalt wird, auch Frankreich nicht mehr alleine versorgen. Dann können wir mit unseren fossilen Kraftwerken, die teurer sind, aber aushelfen. Und dann dreht sich auch der Stromfluss um, sodass wir dann auch Strom exportieren, auch nach Frankreich zum Beispiel.
Wir haben über Speicher gesprochen, wir haben über die Stromnetze gesprochen. Gibt es denn irgendwelche Alternativen, irgendwelche Überlegungen, die ich jetzt noch nicht kenne, wo Sie sagen, das könnte auch ein Weg sein, den wir in der Zukunft einschlagen sollten? Das sollten wir uns auf jeden Fall mal angucken.
Ja, die Politik diskutierte gerade wieder den Wiedereinstieg in die Kernkraft. Da haben aber die Betreiber der Kernkraftwerke schon ganz deutlich abgesagt, das ist keine Option für die Zukunft. Der Abbau, Rückbau der Kernkraftwerke ist schon sehr weit fortgeschritten und es gibt auch kein Personal, um die Kernkraftwerke zu betreiben. Und als zweiten Stern am Horizont wurde dann die Kernfusion genannt, aber die Kernfusion ist noch richtig im Forschungsstadium. Wir haben den europäischen Fusionsreaktor ITER, der ab 2035 ein erstes Plasma erzeugen soll und bis 2040 dann Forschungsergebnisse produzieren soll. Danach soll der Forschungsreaktor DEMO kommen, der erstmals Strom produzieren kann und erst danach kann man dann kommerzielle Reaktoren bauen. Das heißt, die Kernfusion ist noch in weiter Zukunft. Wir müssen ja nach dem Klimaschutzgesetz unsere Stromerzeugung bis 2045 umbauen und die Emissionen zu null bringen. Und da spielt die Kernfusion dann keine Rolle.
Ja, ich hatte gelesen, Friedrich Merz hat irgendwie im November gesagt, er bezeichnet die Windkraft als Übergangstechnologie und setzt eben auf Kernfusion. Aber da sind wir noch nicht, sagen Sie.
Da sind wir noch lange nicht. Klar, wenn wir jetzt 2060 oder 2070 vielleicht gute Fusionskraftwerke haben, dann können wir auch wieder Windkraft zurückbauen oder Windkraftwerke, die am Ende ihrer Lebensdauer sind, einfach nicht ersetzen. Aber das sehe ich noch nicht, weil selbst wenn die Kernfusion funktioniert, ist es eine sehr teure und sehr komplexe Technologie und ich sehe nicht, dass die am Markt mit erneuerbaren Energien konkurrieren kann.
Ich erwarte nicht, dass sie für mich in die Glaskugel gucken, aber nur für den Fall, dass sie mir ein paar Trends und Tendenzen für die Zukunft zusammenfassen können. Wie könnte sich denn der Umgang mit Dunkelflauten ändern, wenn wir zum Beispiel jetzt bald eine neue Bundesregierung bekommen? Haben Sie da so einen Blick drauf, was das geben könnte?
Also ich würde vielleicht erstmal nochmal übergeordnet anführen, was sich verändern wird. Bruno hat jetzt vor allem quasi die technologischen Zukunftsperspektiven angesprochen. Ich würde auch nochmal einen Schritt zurückzugehen, was bedeutet das für die einzelne Verbraucher, für den einzelnen Verbraucher, für die einzelne Verbraucherin. Also es wird natürlich deutliche Änderungen geben, wie wir Strom konsumieren und wie wir in den Markt eingebunden sind. Das heißt, ein Beispiel dafür ist die verpflichtende Einführung, dass jeder Stromanbieter ab 1. Januar 2025 auch einen dynamischen Stromtarif anbieten muss. Das heißt, dass die Strompreise nicht mehr übers Jahr fixen, sondern sich in Abhängigkeit vom Börsenstrompreis verändern. Und das wird natürlich sehr deutlich Änderungen auch für die Verbraucherinnen ermöglichen. Beispielsweise, dass wenn man jetzt keine eigene Photovoltaikanlage hat oder keinen eigenen Windpark, kann man trotzdem den günstigen Strom, der daraus entsteht, eben in den Zeiten, in denen die Produktion dort besonders hoch ist, auch selber nutzen. Und hinsichtlich der Versorgungssicherheit ist es wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass wir, um unser gesamtes Energiesystem zu dekarbonisieren, den Stromverbrauch deutlich erhöhen werden. Das heißt, wir rechnen mit einem Stromverbrauch mit Zunahme von Faktor 2 bis 3 bis 2045, weil wir eben in der Mobilität elektrisch fahren wollen, weil wir im Thema Gebäudewärme elektrisch heizen wollen. Und da ist es wichtig zu verstehen, dass das zwar sehr viele zusätzliche Stromverbraucher sind, die aber in aller Regel sehr flexibel eingesetzt werden können und wir diese Verbraucher eben dann nicht in Zeiten einsetzen werden, in denen eben bereits besonders hoher Bedarf ist, sondern auch eben diese Flexibilität nutzen wollen, das eben auch Veränderungen für den einzelnen Verbraucher, für die einzelne Verbraucherin bedeutet.
Herr Burger, wollen Sie noch was hinzufügen? Nee.
Ja, als Beispiel könnte man dann nennen, dass ein normales Elektroauto ja nur einmal die Woche geladen werden muss. Das heißt, da können wir das verschieben, zum Beispiel die Ladung auf einen Samstag oder Sonntag, wenn sowieso der Stromverbrauch niedriger ist. Und auch beim Heizen mit Wärmepumpen kann man einen thermischen Speicher einbauen, der viel günstiger ist, zum Beispiel als elektrische Speicher, sodass auch da die Wärmepumpe steuerbar ist und gerade jetzt in so einzelnen Stunden der Dunkelflaute dann einfach ausbleiben kann.
Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das würden Sie allein gerne mitgeben, wenn es ums Thema Dunkelflauten geht, das wir wissen sollten, wenn wir so mit Begriffen hantieren?
Ja, also zum Thema Dunkelflaute würde ich erstmal anführen, wenn man das mitbekommt, wie das jetzt in der aktuellen Dunkelflaute am 6. 7. November passiert ist, wenn verschiedene Akteure mit der Angst vorm Blackout argumentieren, vorsichtig sein. Also ich finde, das wurde auch von einigen Personen gemacht und das ist tatsächlich aus meiner Sicht technisch immer äußerst unredlich und bringt natürlich sehr viel Emotionen bei vielen Leuten mit, aber es muss wirklich niemand Angst haben, dass der Strom ausfallen könnte. Wie gesagt, wir haben aktuell noch genug Kraftwerkskapazitäten und selbst in dem Fall, dass die Kapazitäten nicht ausreichen sollten. Also wenn diese vier Ebenen, die ich vorhin mal beschrieben hatte, nicht greifen würde, wird der Strom nicht flächendeckend ausfallen, sondern es würden zuallererst einzelne Großverbraucher vom Netz genommen, um eben Erzeugung und Bedarf zu decken. Das heißt, mit so einem Blackout zu argumentieren, ist tatsächlich aus meiner Sicht äußerst unredlich. Und da darf man sich quasi nicht verängstigen lassen, sondern sollte dann nochmal tief in sich gehen, welche Intention die Person, die eben versucht, diese Ängste zu schüren, verfolgen könnte.
Gibt es jetzt noch irgendwas, was ich Sie nicht gefragt habe, wo Sie sagen, das ist ganz wichtig bei dem Thema?
Ich würde noch sagen, die Energiewende ist eigentlich auf einem guten Weg. Wir haben gute Zubauzahlen bei der Photovoltaik und wir haben viele Genehmigungen bei der Windenergie. Die müssen alle noch errichtet werden. Und wir haben jetzt auch extrem günstige Batteriespeicher und einen Run auf Batteriespeicher, sodass alles in eine gute Richtung geht, in eine erfolgreiche Richtung geht. Das heißt, die Energiewende kann zum Erfolg werden, wenn alle mitmachen. Jeder selber kann auch dazu beitragen, dass das Ganze zum Erfolg wird. Man muss nicht unbedingt mit dem Auto zum Bäcker fahren, sondern kann zu Fuß gehen, man kann auch Fahrrad fahren. Und wenn man weitere Strecken hat, kann man elektrisch fahren. Zuallererst natürlich mit der Straßenbahn oder mit dem Zug oder mit dem Elektroauto. Und wenn man das nötige Geld hat oder die Dachfläche, dann kann man sich auch eine Solaranlage bauen oder sich bei einer Windenergieanlage beteiligen. Jeder kann mitmachen bei der Energiewende. Und wenn jeder mitmacht, dann kann es auch zum Erfolg werden oder wird es zum Erfolg werden.
Das sagen Bruno Burger und Leonhard Probst. Sie sind beide Wissenschaftler und Energieexperten am Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme. Mit uns haben sie über die Dunkelflaute und Konsequenzen gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch und für Ihre Zeit.
Gerne, gerne.
Gerne.
Das war's für diese Woche hier von uns vom Klimapodcast bei Detektor FM. An dieser Folge haben Imke Zimmermann und Julia Segers mitgearbeitet. Kommende Woche schauen wir uns den sogenannten Trenmaya an. Das ist ein Infrastrukturprojekt mit zwei Eisenbahnstrecken im südlichen Mexiko. Meine Kollegin Alea Rentmeister war im Sommer dort und hat sich mit diesem Thema beschäftigt. Das Projekt soll die Infrastruktur ausbauen und den Ökotourismus fördern. Die Strecke soll aber auch an den heiligen Städten der Maya entlang führen. Hab vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Ich bin Ina Lebedjew. Macht's gut. Tschüss, bis bald.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.